Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Wir haben ja gelesen aus Psalm 139: Erforsche mich, o Gott, und erkenne, wie mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Erforsche mich, o Gott. Ja, nur Gott weiß, wie wir es meinen. Ich kann da im Gottesdienst sitzen, sehr fromm, vielleicht fromm beten, äußerlich fromm aussehen, aber innerlich tot sein. Innerlich sogar kein Kind Gottes zu sein. Und dies kann nur Gott prüfen. Und diese Situation erlebte auch ein Paulus. Er erlebte Situationen mit falschen Geschwistern. Solche, die dabei waren, aber nur warteten auf den Moment, wo sie Paulus zerstören können. Und wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Ist mir egal. Hauptsache, Christus wird verkündet. Und das ist schon eine Qualität. Ja. Ich glaube, Paulus war ein Mensch, der hat eins gelernt, es bewusst bei Gott abzulegen. In diese totale Abhängigkeit von Gott zu leben. Und mit diesem Gedanken, diese totale Abhängigkeit, schreibt er ja auch der Philipperbrief. Er schreibt es ja aus, von wo? Aus dem Gefängnis in Rom, genau. Nicht nur dieser Brief, Epheser, Philipper, Kolosse, Philemon. Und in zweiter Gefangenschaft nochmal ein Brief, der zweite Timotheusbrief. Eventuell sogar der Hebräerbrief, auch dieser wurde aus einer Gefangenschaft geschrieben. Ob es Paulus war, ist unklar. Aber wir sehen, er schreibt und Philipperbrief ist so ein ermutigender Brief. Es ist ein Dankesbrief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Eine Gemeinde, wo ja Paulus kurz erlebte, aber sehr intensiv erlebte. Sie erlebte, wie diese Gemeinde entstanden ist durch Verfolgung. Sie erlebte, wie Paulus verfolgt wird, geschlagen wird, ausgepeitscht wird, zusammen mit Silas. Und was machen Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht am Holz gebunden? Halleluja! Sie loben und preisen Gott. Moment, Paulus, hast du alles okay bei dir? Ja, er sah immer was Größeres. Er sah immer Christus. Er sah immer der Gekreuzigte, der Ewige, der kam, um für uns zu sterben. Und das gab ihm diese gesamte Kraft und Motivation in jeder Lebenslage. In Zeiten von Verfolgung und in Zeiten von Wohlstand. Paulus erlebte ja beides, sagt er in Philipper Kapitel 4. Er erlebt Wohlstand und Armut. Er erlebt Zeiten von Freiheit und Zeiten von Verfolgung. Und in allem sah er Christus. Und das war ein Mitgrund, warum er den Philipperbrief schreibt. Er schreibt es an eine Gemeinde, eine junge Gemeinde, die sehr fest war im Glaube. Und da lobt er sie ja auch. Er lobt, wie sie für ihn sorgen, während er im Gefängnis ist. Wie sie sogar eine Gabe brachte, ja, wie sie sogar einer der Gemeindemitglieder sein Leben riskierte, um Paulus in dem Gefängnis in Rom zu begegnen. Er lobt und preist sie über ihre Glaube und Zuversicht. Dieser Brief ist durch und durch positiv. Das können wir zum Beispiel bei den Galatern nicht so sagen. Das ist ein harter Brief. Das können wir bei den Korinther auch nicht so sagen. Diese zwar sind sehr positive Briefe, aber sehr ermahnend. Wegen einem Zustand, in dem sie gelebt haben. Mit Art und Weise, wie sie Christus verstanden haben. Die eine Galater gesetzlich und die andere weltlich. Aber bei der Philippa erwarnt sie auch. Weil Paulus erkennt, wie schnell falsche Strömungen hineinkommen. Lass uns aber zu unserem Text gehen. Wir werden heute die Verse 12 bis 18 von Kapitel 1 durchnehmen. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie Paulus für die Gemeinde betet. Und sein Gebet Vielleicht sollten auch wir davon lernen, wie man beten soll oder für was man beten soll. Und was betet er? Vers 9 bis 11 von Kapitel 1. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Paulus betet, dass sie durchdrungen werden von Christus, von dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, dass sie voll werden mit dem Geist Gottes und dass es sichtbar ist, dass nicht sie leben, sondern Christus lebt in ihnen. Dass es sichtbar wird, welche Hoffnung sie haben. Und er sagt noch, bis zum Tag Christi. Was heißt das? Bis zum Tag, wo der Herr uns zu sich holt. Das heißt, dran zu bleiben. Und Geschwister, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Dran zu bleiben. Ich bin gerade dran, ein Buch am Lesen. Und in diesem Buch beginnt er mit einem Beispiel von drei Männer. Drei Männer. Einer von ihnen, Billy Graham. Billy Graham, uns alle bekannt wahrscheinlich, stimmt's? Aber er berichtet, dass wo Billy Graham seinen Dienst angefangen hat, waren noch andere zwei junge Männer, gleich alt, viel begabter. Ihre Rhetorik, ihre Auftreten. Und die haben Seele gefüllt. Tausende kamen in diese evangelistischen Einsätze von diesen beiden. Nicht so ganz bei Billy Graham. Aber es geht nicht darum, wie wir anfangen, sondern wie wir aufhören, enden. Wie das Ende ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil dran zu bleiben, da braucht es Glaube. Dran zu bleiben, da braucht es Geduld. Und diese zwei andere junge Männer, der eine hat irgendwann sein Glaube sogar verworfen. Und er wollte nichts mehr von Christus wissen. Der andere ist schlussendlich in ein weltliches Leben gefallen. Durch Erfolg kam der Hochmut. Und er ist schlussendlich Alkoholiker geworden und auch so gestorben. Billy Graham bis zum Schluss dran geblieben. Ja, ich weiß, auch über Billy Graham gibt es Kritik. Aber lass uns aufpassen mit zu schneller Kritik. Ja, da sind wir Konservativen teilweise schon sehr schnell dran. Ja. Lass auch Gott richten. Weil Paulus sagt, und das ist seine Stärke, in unserem Text werden wir sehen, ich überlasse es Gott. Ich überlasse es Gott. Und unser Text lesen wir, Vers 12 bis 18. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, was das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So dass ihr, dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fessel ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fessel noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiter freuen. Ja, dieser Gedanke, freut euch in dem Herrn, das kommt immer wieder in diesem Brief vor. Aber habt ihr bemerkt, was er da sagt? Was tut, nochmal Vers 18, was tut es? Jedes Mal wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Solange die Menschen über Christus reden, habe ich ein gewisses Ziel erreicht. Und der Rest überlasse überlässt er dem Herrn. Das ist eine Größe und Stärke. Aber dieser ganze Text beginnt ja damit, dass Paulus wusste, die in Philippi wissen, ich bin im Gefängnis. Und Paulus macht ihnen klar, ja, ich bin im Gefängnis. Aber etwas ist nicht, ich bin gefesselt, aber das Evangelium ist nicht gefesselt. Er will ihnen eine wichtige Wahrheit groß machen. Römer 8, Vers 28, was steht da? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wichtig, alle Dinge. Also Paulus konnte dies wirklich bezeugen. Und es geht nicht, dass es mir gut geht. Es geht um diese einzige rettende Botschaft. Darum geht es. Es geht um die Ehre Gottes. Darum, Paulus, er ist sehr praktisch. Er sagt, das habe ich schon mehrmals betont, eine meiner Lieblingsverse, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Also er ist sehr praktisch. Alles zur Ehre Gottes. Die banalste Sache überhaupt, das einfachste überhaupt. Wir haben ein neues Ziel bekommen, wo wir gestorben sind und nicht wir leben, sondern Christus lebt in mir. Das bezeugen wir auch durch die Taufe. Alles hat ein neues Ziel. Christus, die Ehre Gottes. Und mit dieser Gesinnung schreibt er ihnen auch. Mit diesem Verständnis, Römer 8, Vers 28, alles dient uns zum Besten. Ja, ich bin im Gefängnis. So wollen wir drei Punkte anschauen. Der erste Punkt, Fesseln fördern das Evangelium. Ihr meint, das Evangelium ist gebunden. Nein, ist es nicht. Und dann lesen wir nochmal Vers 12 und 13. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen Übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Das heißt was? Die kaiserliche Kaserne. Also er war da, wo die Soldaten des Kaisers waren in Rom. Und die römische Justiz hat viel Parallele zu unserer heutigen Justiz. Es geht alles ein wenig länger. Ja, man ist immer wieder überrascht, einer hat ein Delikt gemacht und 6 Jahre später wird er erst verurteilt. Hä? Der hat doch schon lange vergessen, was er gemacht hat. Ja, ich hoffe, wir verstehen uns. Und ja, nach einer gewissen Zeit ist das Verständnis, was man gemacht hat, auch verzerrt. Aber so hat auch die römische Justiz seine Zeit gehabt und Gott nutzte diese Bequemlichkeit, aber es ging alles länger, für etwas ganz Wichtiges, das Evangelium. Das Evangelium soll auch wem erreichen? Das gesamte römische Reich, aber es muss auch die Elite erreichen. Da, beim Haus des Kaisers. Und siehe da, Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, 4, 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, 4,22, Entschuldigung. Es grüßen euch auch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Wow. Aus dem Haus des Kaisers begrüßen die Heiligen. Sie grüßen euch. Das heißt, bis zum Kaiser Nero haben sich Menschen aus seiner Familie und Umfeld bekehrt. Das ist erstaunlich. Und ja, da brauchte es ein Mann in Fesseln. Da brauchte es jemand im Gefängnis. Ein Paulus. Das war der Weg Gottes, damit diese Botschaft auch nach Rom kommt. Und es ist nicht so, dass es für ihn fremd war. Er wusste, was auf ihn zukommt. Wir lesen in Apostelgeschichte 23, Apostelgeschichte 23, Vers 11, nach seiner Verhaftung in Jerusalem, er verteidigt sich ja auch. Und da lesen wir Vers 23, Vers 11. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Über Jerusalem lesen wir nicht über Bekehrungen. Jetzt der obere Schicht. Ja, aus der Geschichte wissen wir, es bekehrten sich. Schon zur Zeit Jesus bekehrte sich einen Pharisäer namens Nikodemus. Es bekehrten sich sicher auch andere, wahrscheinlich auch aus dem Elite der Sadduzäer. Aber da in Rom, da bekehren sich Heiden und wahrscheinlich nicht weniger. Also Paulus in Fesseln in Rom. Und wir lesen in Apostelgeschichte am Ende, Kapitel 28, er hat ja eine gewisse Freiheit gehabt. Er durfte Leute zu sich einladen. So kamen die Juden zu ihm. Er diskutierte über längere Zeit über diese Wahrheit. Christus durch das Alte Testament. Aber dann wendet er sich zu den Heiden. Und siehe da, sie bekehren sich. Also es braucht ein Paulus. Und in diesem Punkt müssen wir auch sehen. Paulus schreibt die Philipper. Paulus schreibt die Epheser. Weil er sie brauchte. Er brauchte nicht primär ihre finanzielle Gabe. Er war aber dankbar dafür. Sondern er brauchte was anderes. So öffnen wir ganz kurz Epheser Kapitel 6. Epheser 6, Vers 18. Da geht es ja um Waffenrüstung, der letzte Teil. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Paulus in Fesseln. Er betet, er bittet, betet für mich. Anders gesagt, ich brauche eure Gebete. Ich bin abhängig von euren Gebeten. Und da sehen wir ein Geheimnis, Geschwister. Ein wichtiges Geheimnis. Eine wichtige Wahrheit. Dass man braucht einander. Und ein Verkündiger, ein Evangelist, die wir auf die Straße gehen, zu evangelisieren. Die werden wirkungslos sein, wenn die Menschen, wenn die Mitglieder der Gemeinde, wenn die Geschwister nicht beten. Glaubt ihr es? Paulus glaubte es. Paulus verstand, es braucht die, die hinter mir stehen. Im Gebet, damit mein Mund aufgetan wird. Und genau das ist auch der Grund, warum Paulus die Philipper schreibt. Es ist eine Frucht entstanden. Also trauert nicht, dass ich in Fesseln bin. Dies ist der Weg Gottes für mich. Fürs Evangelium. Damit diese frohe, rettende Botschaft verkündet wird. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir glauben, alles dient zum Besten. Nicht immer werden wir es sehen. Nicht immer werden wir es erfahren. Vielleicht oft werden wir es nach Jahrzehnten hören und erfahren, aber wahrscheinlich meistens erst in der Ewigkeit. Dann werden wir sagen, hä, was machst du da? Nicht erstaunt, und dann werden wir vielleicht irgendwann das gesamte Bild sehen. Ah, das war damals, dieser eine Satz, dieser eine Zeugnis, dieser Liebensbeweis. Oder dies und jenes. Der eine Gottesdienst. Und da bekehrt sich ein Mensch, ohne dass man es je erfahren hat. Ja, es ist ermutigend, wenn man natürlich erfährt, dass Menschen sich bekehren. Ich bekam letzte Mail aus Kanada. Ich war ja vorletztes Jahr in Kanada. Ich bekam vor einem Monat eine Mail aus der Gemeindeleitung. Die wollte mich ermutigen und sagt, einfach, dass du weißt. Da hat sich eine ganze Familie bekehrt durch deinen Dienst. Das hat man natürlich nicht erfahren. Und da kann man wirklich sagen, Gott, danke. Man braucht diese Ermutigung, um weiterzumachen. Aber dennoch, nicht darum sollten wir einen Dienst machen, sondern Einfach zur Ehre Gottes. Herr, Frucht kannst nur du wirken. Aber das Gebet füreinander. Darum, ein Gebetsliste unserer Gemeinde ist keine Nebensache, Geschwister. In dieser Gebetsliste kommt sehr vieles vor. Betet für die Verkündiger. Betet für die, die Gott durch Leid hindurchgehen. Betet für die, die kurz vor der Ewigkeit stehen und so weiter. Für verschiedene Dienste. Nehmt diese Gebetsliste ernst. Ich muss mich selber auch ermahnen. Auf meinem Pult ist der auch. Und oft sage ich, hä? Das hast du es von 3 Tagen vernachlässigt. Aber wir müssen verstehen, Gebet hat Kraft. Und so auch Paulus, er bezeugt, schaut, was am Geschehen ist. Und traut nicht und denkt nicht, dass das Wort gefesselt ist, das Evangelium gefesselt ist. Nein, ist es nicht. Sondern bis zum kaiserlichen Kaserne bekehren sich Menschen. Und da können wir nur noch eins sagen. Halleluja. Gott sei Dank und Ehre. Und ich glaube, weil die Philipper das gehört haben, dann sagen sie, jetzt verstehen wir es. Und das hat sie auch ermutigt wiederum. Fesseln. Ja, es ist nicht angenehm. Stimmt? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Gefängnis war. Also ich nicht, ja. Aber es war Fessel um Christi willen. Ja, auch wir gehen manchmal vielleicht durch Zeiten hindurch, wo man fragt, Herr, warum? Warum dies? Paulus konnte sagen, irgendwie wird es Gott dienen. Irgendwie wird es schlussendlich zur Ehre Gottes sein. Aber da gilt auch nochmal dieser eine Punkt. Welche Gesinnung haben wir? Und so sehen wir, der erste Punkt, Fesseln fördern das Evangelium. Sie sind kein Hindernis, sondern sie fördern. Und wir müssen gar nicht zu Paulus zurückgehen, wir können auch in der Sowjetunion gehen. Man wollte das Christentum vernichten. Vernichten. Man wollte jegliche Glaube vernichten. Das Christentum ist nicht vernichtet worden, es ist gewachsen. Es ist stärker geworden. Menschen bekehren sich in Gefängnissen, da wo es menschlich gesehen unmöglich war. Aber da werden die Christen hineingesteckt. Viele, viele kamen um. Man sagt, eine der größten Christenverfolgung, sogar dass viele umkamen, war damals unter der sowjetischen Herrschaft. Man sagt nicht Tausende, die einen gehen bis in die Millionen. Das muss uns bewusst sein. Und dennoch, ich sehe das in Deutschland zum Beispiel, die größte Gemeinde in Deutschland heute und die fruchtbarste Gemeinde in verschiedener Art und Weise, auch mit Kindern, ja, sind die aus der ehemaligen Sowjetunion, die Russlandsdeutsche. Es ist unglaublich, was da teilweise in Deutschland geht, aber das sind die hiesigen Gemeinden, sind oft tot. Das sind die Fremden, die hineinkamen. Also Fremde sind sie ja nicht ganz. Also diese eiserne Mauer war kein Hindernis fürs Evangelium. Und viele waren ein lebendiges Zeugnis. Ja, zweiter Punkt. Das ist, Fesseln stärken die Brüder. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meinen Fessel ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Also er sieht, nur weil ich im Gefängnis bin, ist das kein Hindernis auch für andere, sondern umgekehrt. Sie sehen, wie meine eigenen Fesseln Frucht bringen, sodass sie umso mehr ermutigt werden, zu reden, weil sie verstehen, ob in Gefangenschaft, ob in Freiheit, Gott kann wirken und wird wirken. Und so, durch ein Zeugnis eines Paulus, und da sehen wir, oder Vorbild eines Paulus, wie wichtig Vorbilder sind, das beginnt ja so in der Ehe und Familie. Die Kinder werden primär zuallererst geprägt durch wem? Durch ihre Eltern. Das bis zum Kindergartenalter. Da kommen auf einmal neue Prägungen hinein und neue Wörter hinein im Haushalt, wo man vorher nicht gehört hat. Ja. wo mein jüngster Sohn auf einmal mir gesagt hat, ich muss chillen. Da sagte ich, oh, ja, da kommt jetzt ein neues Wort hinein. Also er muss wirklich gechillt werden und solche Worte nicht benutzen, je nachdem. Ja, ja, das sind so Prägungen. Aber wer gibt Fundament? Wer gibt die Eltern? Und genauso braucht es in jeglichem Bereich Vorbilder, solche, das vorangehen. Und Paulus war so ein Pionier, der voranging, aber immer in einer Abhängigkeit von anderen. Gebet, er war immer ein Teil von einem Team. Und so ist er im Gefängnis. Und er bezeugt, freut euch alle, alle Zeit. Ja, die Philipper kannte, was Gefängnis heißt bei Paulus. Freut euch, Silas und Paulus, sie jubeln um Gott trotz Schmerzen und alles. Und so werden auch andere ermutigt. Nicht abhängig sein von momentanen Umständen, sondern freimütig diese einzige rettende Botschaft zu leben und zu verkündigen. Ein junger Mann sagte, er war im Militärdienst in der Schweiz, und er sagte mir, weißt du, ich habe Glück gehabt, keiner hat gemerkt, dass ich Christ bin. Hä? Pah, du hast gar kein Glück gehabt. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, das ist kein Glück. Du hast etwas verpasst. Eine Zeit, wo der Herr dir geschenkt hat, ein Zeugnis zu sein. Aber wahrscheinlich war er auch eher von Ängsten, ja, was denken die anderen so. Und für Paulus, er konnte wirklich sagen, nochmal Vers 14, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fessel ermutigt es desto kühner wagen. Also sie werden umso mutiger, diese einzige rettende Botschaft zu verkündigen. Und ja, durch Paulus und die 12 Apostel wurde ein gesamtes römische Reich besiegt. Erstaunlich, was da geschah. In so kurzer Zeit. Natürlich war es nicht nur die 12 und nicht nur Paulus. Da kamen viele Nachfolger. Der Stab wurde weitergegeben. Aber ohne Schwert, ohne menschlichen Kampf, sondern geistlicher Kampf, wurde das gesamte römische Reich verändert. Ja, es brauchte einen Paulus. Einer, der das Vorbild voranging. Kommen wir zum dritten Punkt. Fessel brachten Verkündiger hervor. Sie brachten Verkündiger hervor. Die eine mit guter Gesinnung, die andere, so krass wie es steht, aus Neid und Streitsucht. Schon krass, nicht? Sie verkündigen aus Neid und Streitsucht. Ich werde es gerade noch erklären. Lass uns nochmal Vers 15 sehen. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Also wir sehen zwei Gruppen, die aus guter Gesinnung, da geht es nur um eins, Christus und Christus allein. Es geht um die Ehre Gottes und seine Ehre allein. Aber Paulus ist jetzt in Fesseln. Und wisst ihr, Verkündiger müssen auch aufpassen. Weil die Gesinnung durch Anerkennung kann leider weltlich werden. Man sucht Anerkennung von Menschen. Man sieht in andere Prediger Rivalen, eine Konkurrenz. Oh, der ist charismatischer, der ist mehr willkommen. Der wird so viel gelobt. Der hat so viele Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Und ja, so einer war ja Paulus. Er war ja bekannt. Er war mächtig in seiner Art. Und jetzt ist er weg im Gefängnis. Jetzt kommt mein Moment. Jetzt wird er ich zu der nächste Paulus, mindestens von Position. Also es geht mehr um Machtkampf, Anerkennung. Und das sind die, die aus falscher Gesinnung Christus verkündigen. Wisst ihr, was Paulus sagt? Ist mir egal. Ist mir egal. Hauptsache, die Menschen reden über Christus. Und
Das war für mich eine wichtige Lektion, wo ich das nochmal durchgenommen habe. Man urteilt schnell andere Gemeinden. Mit Recht oder Unrecht. Aber tief in sich muss man sagen, ich bin verantwortlich für meine Gemeinde. Und die anderen, die müssen vor Gott stehen. Aber sie reden über Christus. Irgendwie wird Christus dennoch gepredigt. Also, ein gewisses Ziel ist erreicht worden. Ja, logisch ist man nicht froh, wenn das Evangelium billig verkündet wird, wenn das eine zweitklassige Verkündigung ist, wenn das nicht mehr wortgemäß ist, wenn es nicht mehr klar ist. Aber so war es doch mit diesen Brüdern. Sie haben verkündet, um eine Machtposition zu gewinnen. Aus der Gesinnung war nicht die Ehre Gottes. Er sagt das ja spät nochmal, aus Neid und Streitsucht. Und so sagt er weiter, Vers 16, diese Verkündigung Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesse noch Bedrängnis hinzuzufügen. Also anders gesagt, sie haben gehofft, er soll da bleiben. Es soll da bleiben. Und wir sehen, in Philipper Kapitel 3 werden auch diese Warnung gesprochen von falschen Brüdern, die hineinkommen. Falsche Lehrer, die hineinkommen. Er mahnt ja auch die Epheser in der Apostelgeschichte. Da werden zerreißende Wölfe kommen. Die Gemeinde zur Zerstörung, sie kommen aus der eigenen Mitte. Aber in diesem Moment, wo Paulus im Gefängnis war, sagt er, Christus wird verkündigt. Okay, ein Ziel ist schon mal erreicht. Ja, sie wollen nicht, dass ich freikomme. Wahrscheinlich haben sie auch nicht gebetet, Herr, befreie eines Paulus. Nein, nein, Paulus, du hast deinen Dienst gemacht, Zeit zum Gehen, jetzt sind wir dran. Ja, ja, diese Gesinnung gibt es auch heute im Reich Gottes. Weil man kann auch als Verkündiger, das Fleisch wird befriedigt und so kann man als Verkündiger die falsche Motivation haben. Darum, diese Konkurrenz darf nie sein. Darf nie sein. Und dennoch, Paulus nochmal, ich lese nochmal Vers 16, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Alles andere ist doch egal. Ich glaube nicht, dass es Paulus egal war, dass ein falsches Evangelium verkündigt wird. Aber in diesem Moment des Kampfes, wo eben er im Gefängnis ist, er kann nicht mehr das beeinflussen primär, was draußen passiert, sagt er, mir geht es auch dennoch um eins. Die Leute sollen über Christus reden. Die Leute sollen über Christus reden. Wir haben in dieser Fußball-WM, die eine kritisieren es, die anderen sagen dies oder jenes. Aber wir haben etliche Fußballer, die tatsächlich an Jesus glauben. Die einen würden sagen, ja, das ist nicht so ganz richtig und so weiter. Nicht wir sind Richter. Aber was geschieht durch diese Fußballer? Die deutschen Fußballer, die dann am Schluss, die zwei mit anderen, also der anderen Mannschaft, und sie beteten zusammen, Moment, die sind Rivalen. Und er bezeugte so schön, in Christus sind wir dennoch eins. Egal, wer gewonnen oder verloren hat. Wir haben auch diese Schweizer Fußballer, die zwei, die gläubig sind. Doch wie sie genau stehen, ich kann das nicht prüfen. Aber sie bezeugten vor aller Welt, durch ein Interview, nicht nur auf dem Feld, sie gehören Christus. Und wir dürfen dann beten für die. Herr, lass auch durch ihre Leben, dass dies sichtbar wird. Weil der Fußball hat kein einfacher Leben. Das muss uns bewusst sein. Also da haben wir eine Aufgabe. Sie waren bereit, etwas zu proklamieren. Und was das Positive ist, egal was die Motivation der eine oder andere war, unsere Boulevardzeitung reden über Jesus. Ich weiß, auch in der konservativen Kirche, ja, ja. Nein, lass uns einfach mal das Positive sehen. Und lass uns es ausnutzen, über Jesus dann zu reden mit den Menschen. Was ist diese Hoffnung, dieser eine Fußballer? Warum ist Fußball für ihn sekundär und Christus der Hauptsache? Ich hoffe, wir verstehen, was ich meine. Deshalb, wir wissen nicht mehr immer, welche Gesinnung dahinter ist. Aber Paulus sagt, reden die Leute über Jesus? Und wir müssen verstehen, dass wir sehen ja vieles negativ in der Gesellschaft. Stimmt? Entwicklungen, die nicht gut sind. Und dennoch ist eine Art Spiritualität unter den jungen Leuten momentan. Sie suchen Werte. Sie merken, es wird ihnen keine Werte mehr vermittelt. Und sie suchen es. Und da haben wir eine Aufgabe. Weil da gibt es etwas Vollkommenes. Jesus Christus. Und deshalb, lass uns freuen, dass Jesus verkündet wurde. Und lass uns beten, dass durch dies, was gestreut wird, auch durch diese Fußballer jetzt in diesem Moment, dass es bei den einen oder anderen auch Frucht bringt, die es hören. Und nicht gerade, ja, so richtig gläubig sind die aber nicht. Diese Gemeinde, wo der eine geht, nee. Ich hoffe, wir verstehen uns, ja. Es geht nicht darum. Nochmal, Paulus würde sagen, der Gesinnung der einen oder anderen ist da nicht richtig. Aber wisst ihr was? Die Leute reden über Christus. Ziel erreicht. Und Gott wird sie prüfen. Okay? Aber dann jene aber aus Liebe. Und was hat Paulus gebetet für die Gemeinde? Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Also, die Liebe. Aber es ist welche Liebe? Die göttliche Liebe. Die Liebe, die Christus selbst am Kreuz offenbart hat. Diese aufopfernde Liebe. Und dass diese Liebe euer gesamtes Leben herrschen wird. Und die einen verkündigen genau darum. Was ist das für eine Liebe? Der Verlorene braucht Jesus. Der Verlorene braucht Jesus. Ja, die anderen, sie wollen vielleicht Macht gewinnen. Es ist nicht gut. Aber die einen verkündigen aus Liebe. Und was sagt Paulus nochmal? Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. In der Kaserne, das Evangelium ist nicht gebunden. Unter den Brüdern, sie werden ermutigt durch den Fessel eines Paulus, in aller Klarheit. Sie werden ermutigt, genauso mutig wie ein Paulus auch zu den Weg zu gehen, egal ob irgendwann Fesseln kommen. Aber dann wiederum, es bringt auch Frucht der Verkündigung. Die eine aus Reinheit, aus Liebe, die andere aus Gewinnsucht. Hauptsache, Jesus wird verkündigt. Ich glaube nicht, dass Paulus für ein billiges Evangelium war, dass er dafür war. Weil das ist eine große Gefahr. Zum Beispiel, wenn ich euch sage, Jesus liebt dich so, wie du bist. Jesus liebt uns, oh ja. Gott, der Vater liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Aber warum musste Christus kommen? Damit wir nicht mehr so sind, wie wir sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Er ist gekommen, damit wir nicht mehr in diesem Zustand der Sünde sind, der Schuld vor Gott. Wenn ich jetzt euch sage, nehmen wir an, ihr seid jetzt ungläubig. Ihr seid interessiert und sagt, ja, Gott liebt euch, wie ihr seid. Dann könnt ihr es missverstehen. Okay, Halleluja, er liebt mich, wie ich bin. Weiter so. Aber nein, dein Zustand kann Gott nicht lieben. Aber er liebt dich als Person. Geschaffen im Ebenbild Gottes. Und das war auch Paulus seine Eifer, diese klare Botschaft. Und dennoch versteht er auch, es kommen andere. Aber sie reden, es wird über Jesus geredet. Ein Ziel ist erreicht. Und lass uns darauf aufbauen. Und dennoch in anderen Abschnitt sagt er ganz klar, es gibt nur eine Botschaft. Jesus Christus. Und dies soll verkündet werden. Ich möchte noch einen Vers lesen aus Kapitel 3, Vers 17. Da sagt er, werdet mein Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, es gibt die, die ihre Gesinnung nicht lauter ist. Aber nimm die als Vorbild, die es aufrichtig meinen zu Ehre Gottes. Und Paulus kann wirklich sagen, werdet meine Nachahmer. Werdet meine Nachahmer. Kann man das über uns sagen? An jede Antwort selbst, ja. Aber warum konnte Paulus es sagen? Und Paulus bezeugt, Philipper Kapitel 1, sagt er, Vers 21, das werde ich heute in Nathas predigen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Es geht mir nur um eins, Christus. Denn für mich ist Christus das Leben. Mein ganzes Leben hat diese eine Ziel, Christus. Und deshalb, ob ich lebe oder sterbe, wenn ich sterbe, da bin ich bei Christus. Wenn ich lebe, für Christus, er in mir. Deshalb kann Paulus auch bezeugen, nimmt mich als Vorbild. Und ja, wir brauchen alle Vorbilder. Paulus im Gefängnis, das Evangelium, will er Ihnen klar machen, ist nicht in Fesseln. Fesseln fördern das Evangelium. Fesseln stärken die Brüder. Fesseln brachten Verkündige hervor. Das waren unsere drei Punkte. Also lass uns nicht Hindernisse sehen, sondern was will Gott durch diese Hindernis alles wirken? Wenn wir wirklich zur Ehre Gottes leben. Und so kann Paulus sagen, ich freue mich. Also Philipper, seid nicht traurig, weil ich im Gefängnis bin. Ich freue mich ja. Verstehen wir diese Gesinnung? Weil er nicht die Fesseln sieht, er sieht Christus. Und er lebt Frucht. Und wisst ihr, da wo wir heute sind, ist wahrscheinlich der Ort, wo Gott uns auch will. Zur Ehre Gottes. Wo wir Christus leben. Und dann es schlussendlich hoffentlich auch anstecken wird. Paulus musste aber ja sagen, für einen Weg, der nicht einfach war. Und er freute sich, alles zur Ehre Gottes. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke für die Gemeinde in Philippi, wo du so mächtig durch deinen Geist gewirkt hast, wie trotz Verfolgung so viele sich bekehrten, wie trotz Verfolgung eine lebendige Gemeinde entstanden ist. Eine Gemeinde, die kämpfte, eine Gemeinde, die betete, eine Gemeinde, die aktiv hinter einem Paulus stand, eine Gemeinde, die auch Fragen hatte. Paulus in Fesseln, was ist jetzt? Und danke für dieses Zeugnis eines Paulus, für diese Gesinnung eines Paulus, der voll war mit deinem Geist, Herr, und so mächtig wirken konnte und ihn so groß machte und er sie ermutigen konnte. Das Evangelium ist nicht in Fesseln. Und wie er Frucht erlebt hat und wie er Frucht auch einordnete, wie er gesehen hat, wie die am Hause des Kaisers sich bekehren, aber dann wiederum, wie durch seine Fesseln auch die Geschwister ermutigt werden. Und auch da, wo es negativ war, sah er das Positive. Christus wird verkündet. Und Herr, das beten wir auch für unsere Gesellschaft, dass wir wirklich auch dies ausnützen, wo Menschen anfangen, über Christus zu reden. Wo wir es ausnützen,
Und auch für die beten, die Christus bezeugen. Und wenn, dass wir auch unserer Gesellschaft Antworten bringen. Herr, das Evangelium ist nicht in Fesseln, auch nicht heute, wo der Abfall so groß ist. Dein Wort ist mächtig. Er ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist mächtig zur Zerstörung von Mauern und Palästen. Und Herr, lass uns dies wahrnehmen. Ganz persönlich. Dass wir dies ganz aktiv leben und Mut haben, wie die Geschwister in Philippi und anderswo, das Evangelium, das einzige rettende Botschaft, zu leben und zu verkündigen. Ja, aber Vater, das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Und wir beten, Jesus, komme bald. Amen. Amen.